sind am Ende, gell?
Genau,
ich bin sehr alle froh.
Ja, ja.
Ersetze als Moderator hier den Dr. Jensen. Und also ich verstehe, leider geht das Mikrofon nicht sehr gut, man versteht es nicht gut in der Kabine. Allen, die Deutsch sprechen, das Mikrofon kommt nicht gut in die Kabine rüber. Ich sage es direkt. Ich möchte zunächst Ihnen vorstellen, die Soziologin, die Frau Gabriele Kubi. Sie hat ein Buch geschrieben, dass die sexuelle Revolution heißt. Und darin beschreibt sie, wie die sexuelle Revolution die Freiheit, die sexuelle Revolution die Freiheit zerstört. Also ich verstehe ganz schlecht, das Mikrofon ist nicht gut eingestellt. Ich kann kaum verstehen, was der Herr Valenzuela sagt. Also würden Sie das weitergeben? Ich verstehe kaum, was er sagt. Auf meiner Linken ist ein argentinisches Ehepaar, Anna und Lorenzo Sammartino. Sie haben sich auch sehr beschäftigt mit dem Thema der Gender-Ideologie. Und ich möchte Ihnen sagen, dass dieses Buch, was ich Ihnen hier zeige, das können Sie auch hier auf dem Büchertisch erwerben. Also ich verstehe es sehr schlecht, da geht es im komischen Hall rein. Jetzt klappt's. Ja, also jetzt klappt es. Ich verstehe jetzt genau, was er sagt. Alles klar. Danke für den Hinweis. Also, Sie können das hier nicht sehen, denn ich habe hier die Schwester Lugo neben mir, Sie können sie im Moment nicht sehen. Sie ist die Leiterin des Zentrums für Bioethik, Pater Josef Kentenich. Ich kenne sie sehr gut, sie ist Argentinierin und wir arbeiten zusammen in der Päpstlichen Akademie für das Leben. Bevor ich den Vortragenden das Wort erteilen werde, möchte ich selber gerne zwei Überlegungen anstellen. Die erste Überlegung: Ich bin Arzt, ich habe auch Philosophie studiert. Ich möchte Ihnen jetzt nicht meinen Lebenslauf erzählen, das ist ja nicht angebracht. Es gibt einen Text unseres Vaters, der meines Erachtens nach so etwas wie ein Vorläufer ist für das, was die Bioethik will. Nämlich, weil unser Vater in der Vorgründungsurkunde sagte, die Wissenschaft hat das Universum erforscht, hat ganz viel entdeckt. Und das ist wunderbar. Aber sie hat nicht entdeckt, so sagte er, was in der Tiefe des menschlichen Herzens ruht. Und ich denke, das ganze Leben unseres Vaters war daraufhin ausgerichtet, zu entdecken, wo ist das Zentrum, wo ist die Mitte des menschlichen Herzens. Und hier lernen wir, dass eben die Mitte dieses Herzens sind die Bindungen und ist die Liebe. Ich sage das, weil unser Vater eben nicht wollte, dass wir einen Rückschritt tun, sondern dass wir die Wissenschaft mit einbeziehen, dass wir Menschheit, die Menschlichkeit, den Humanismus und die Wissenschaft miteinander integrieren. Wir müssen integrieren die humanistischen Wissenschaften, auch die Philosophie, die Liebe zur Wissenschaft mit dem Fortschritt, die die Biologie gemacht hat. Und um diese Einführung zu beenden, dass passt auch sehr gut zu etwas, was Johannes Paul II. Gesagt hat. Wir haben uns so mit der Umwelt beschäftigt, mit dem Schutz der Umwelt, aber wir haben uns nicht mit der menschlichen Ökologie beschäftigt. Und die erste Quelle der menschlichen Ökologie ist die Familie, die aus einem Mann und einer Frau besteht, wo das Kind lernt, was die Wahrheit ist, zu erfahren, was Liebe heißt, zu erfahren, wer er selbst ist, wo es eine Identität entwickeln kann. Deswegen möchte ich jetzt das Wort an Frau Gabriele Kubi geben. Los saludo cordialmente. Yo me alegro que pueda estar con ustedes aquí. Es increíble lo que puede pasar cuando hay una obra es bendecida por Dios, una obra que se extiende en todo el mundo. Y ahora yo les quisiera decir algo sobre la ideología del gender. Lo siento mucho, pero el micrófono en mi cabina, también ahora para el español, no me funciona bien. Es decir, yo no escucho bien lo que la señora Kubi está diciendo. Así es, el micrófono que ella tiene, no mi aparato aquí, no sé qué pasa. No escuchamos. Yo creo que también pasa lo mismo con los otros traductores, me temo. Ella está, eso lo entiendo, está presentando su libro sobre la revolución global sexual. Este libro ustedes lo podrían comprar aquí, pero claro, está en alemán. Pero dado que yo no escucho, solamente son ideas que tengo. Also man hört das Mikro, also no se escucha el micrófono en la cabina. Lo que ella dice en el micrófono no se escucha en la cabina. Ahí está el problema. Simplemente. Y yo creo que ellos tampoco escuchan. Mientras que, por ejemplo, el micrófono de Pablo Valenzuela, antes yo lo escuchaba perfectamente. Eso era clarísimo. Yo no sé si es un problema del micrófono. Como ya digo, es el micrófono. El Ella pregunta cuántas personas hablan alemán y cuántas hablan español. Pero yo creo que simplemente es un problema del micrófono. Tal vez habría que cambiar el micrófono, no sé. Bueno, ella está presentando su libro sobre la revolución global sexual. Y esta revolución es una revolución global y escondida. Es muy malo lo que se escucha mucho ruido. Yo creo que tal vez cambiando los micrófonos sería bueno. Ahora sí se entiende perfectamente. Este micrófono perfecto. Sí. Claro, no estamos independientes de la tecnología. Entonces, estamos en una revolución antropológica que agrede las condiciones humanas. Esta revolución se esconde bajo el término del género. Lo que pasa hoy día está en contradicción con la primera frase en la Biblia, que Dios creó el hombre como a imagen suya, que lo creó como mujer y como hombre y como mujer. Y él bendice la creación y él les da su primer mandamiento, sed fecundos y creced. Y contra ese primer mandamiento de Dios se orienta frente a la agresión de hoy. George Orwell en su decía: hemos caído tan bajo que el primer deber de cualquier hombre inteligente es decir lo que es obvio. Permítanme decir entonces lo que es obvio. Nuestra existencia descansa en la diversidad hombre-mujer. Cada mujer, cada hombre tiene un padre y una madre. El sexo del embrión queda determinado incluso antes del desarrollo del cerebro. Las investigaciones neurofisiológicas actuales nos proporcionan datos fascinantes sobre las diferencias funcionales del cerebro del hombre y de la mujer. El niño aprende en la triangulación con su padre y su madre, lo que significa ser chico o chica y convertirse en hombre o mujer. En padre o madre, tanto física como espiritualmente, superando así el egoísmo. La madurez consiste en aceptar este camino trazado por la naturaleza, realizando así el sentido de la propia vida. Pero, ¿qué sucede cuando una sociedad es alterada por una ideología que niega la diferencia entre hombre y mujer? Hay 6 puntos. Se desestabiliza la identidad propia del hombre y de la mujer. Una vez que el hombre ha perdido considerablemente la religión, la familia y la nación como elementos configuradores de identidad, se le quita ahora la última certeza de quién es él, que significa ser hombre o mujer. De esa manera surgen individuos sin raíces, fácilmente manipulables. Segundo punto, la heterosexualidad. Se socava la heterosexualidad como expresión natural del instinto sexual destinado a la procreación de nueva vida. Tercero, mediante la contracepción y el aborto, se despoja sistemáticamente el acto sexual de su sentido propio, la fecundidad. Cualquier actividad sexual se considera legítima y tiene que ser aceptada por la sociedad. Se suprime así la dimensión moral de la sexualidad. Y eso lo aprenden nuestros niños a partir del kindergarten. De esa manera se destruye el fundamento del matrimonio y de la familia. El resultado es la palabra de Juan Pablo II, una cultura de la muerte, el invierno demográfico al cual estamos moviéndonos. Algunas ideas sobre los precursores de esta revolución sexual, porque esto no comienza de hoy, sino que hay una preparación de esto. Han sido varios los grandes ilustrados y afamados intelectuales que lo han preparado, entre otros Jean-Jacques Rousseau, que renegó el derecho natural, Carlos Marx y Federico Engels, que proclamaban el antagonismo entre hombre y mujer como el primer conflicto de clases y que por lo mismo debería ser suprimido por la destrucción del matrimonio y de la familia. Luego, Sigmund Freud, que describió al hombre como un esclavo de las represiones sexuales. El sadomasoquista Alfred Kinsey, que haciendo uso de datos sociológicos falsificados, considera la degeneración sexual como normal para hacerla normativa. Simone de Beauvoir, que con su célebre frase, uno no nace, sino que se hace mujer, quiere advertir que para ella es una situación deplorable de la mujer que ha de ser liberada de la esclavitud de la maternidad. El gran impulso vino de la mano de la revuelta estudiantil del año 1968, cuyo combustible ideológico fue pronunciado por la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse. Estos son los grandes nombres. Su seductor mensaje era que la así llamada liberación de la sexualidad Así, o sea, la abolición de todas las normas morales conduciría a una sociedad libre de cualquier dominación. A la cabeza de este movimiento no se encuentra el feminismo radical. El grito de guerra de la mujer desde el pecado original es siempre el mismo: no serviam, no quiero servir. Con esto se niega y se combate el ser más profundo y la misión antropológica de la mujer, la maternidad. La legítima lucha por la igualdad de derechos degeneraría así en una lucha de la mujer contra el hombre, contra la mujer como madre, contra los hijos, contra la familia. La rueda revolucionaria dio todavía una vuelta más. El movimiento radical feminista y de los homosexuales se unieron para engendrar el género. Una de sus precursoras es la lesbiana Judith Butler de los Estados Unidos. En el 1990 escribió la obra Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity. El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. Es decir, se trata de subvertir la identidad del hombre y de la mujer. Ella habla de una heterosexualidad que es obligatoria, de las asignaturas de los dos sexos que han de ser cancelados de la sociedad. Uno debería decir que eso viene de un manicomio, pero esta mujer ha tenido mucho éxito. Tiene unos 55 años, recibe muchas condecoraciones, es profesora de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, también en Suiza. En 2012 le dieron el precio de Adorno en Frankfurt. El FIN es una nueva facultad que también se está comenzando en las universidades y que es la ideología dominante en las universidades, la queer identidad, que es una identidad no clara de hombre y mujer, sino que podemos ser una vez mujer o hombre dependiendo de nuestros sentimientos. Es difícil hacer una definición de esta actitud. Hay un documento que se llama Yogyakarta Principias. Son Yogyakarta, los principios de Yogyakarta. Yogyakarta es una ciudad en Indonesia. Allí se encontraron expertos en los derechos humanos y escribieron principios cómo las sociedades debieran ser cambiados hacia la ideología del género. Si ustedes quieren verlo en el internet, esa Yogyakarta lo encuentran allá. Es interesante verlo y tiene sentido porque uno ve cómo quieren transformar totalmente nuestra sociedad, y somos testigos de que eso pasa aquí en nuestra sociedad todos los días. Y allí la identidad de género se define como no depende de nuestro género biológico, sino de nuestros sexos biológicos, sino que de cómo nosotros nos sentimos. Las emociones son siempre se cambian, son cambiantes, como sabemos, y quieren decir que nuestro sexo depende de nuestras emociones cambiantes. Hay iniciativas políticas de ponerlo también en nuestros pasaportes, que el sexo ya no se pone en el pasaporte. En Australia, una mujer realmente ha hecho un juicio y le han dicho sí, que ella no tiene que poner su sexo en el pasaporte porque ella no sabe si es hombre o mujer. Y toda la sociedad así se genderiza, digamos, según esa ideología. Y un publicista que se llama Theodor Del Rimpel, si cuando las personas son obligadas a callarse ante una mentira, o peor aún, cuando las obligan a repetir esas mentiras, entonces pierden para siempre su integridad. Y esto se está pasando con estudiantes en nuestras universidades, tal como en los estados comunistas, con la ideología del materialismo, que todo el mundo tenía que mirar el mundo desde esa ideología. Así es hoy en día con la teoría del género. Estudiantes también me lo confirman después de mis conferencias. Sí, es aún más terrible de lo que usted dice. Los frentes concretos de la revolución son la disociación de la sexualidad, de la fecundidad mediante la contracepción y el aborto, la eliminación de todas las normas de la sexualidad, el reconocimiento legal y la aceptación social de cada identidad sexual, incluso lucha por la legalización del matrimonio homosexual, incluyendo el recurso a métodos técnicos de reproducción artificial, la alteración de los valores esenciales mediante los medios de comunicación, también la modificación manipulada de la terminología y de conceptos que transmiten valores, y la imposición de la sexualización de los niños a través de la educación sexual en la escuela. Mañana en Stuttgart habrá una manifestación contra este tema. Para este tema yo creo que es uno de los frentes más peligrosos, porque cuando se trata de cambiar a los niños, cuando se trata de sexualizar a los niños desde el inicio, entonces serán incapaces de crear familias, de establecer vínculos. Y nuestra sociedad se destruye desde su raíz. La buena noticia: en todo el mundo crece la resistencia. En Francia, con el movimiento popular Manif pour tout contra el matrimonio homosexual y a favor de la familia. En Hungría también hay varias manifestaciones. También en la Unión Europea crece la resistencia. Algunas de las iniciativas que antes se podían realizar sin problema, ahora tienen críticas. Ahora, digamos, pongámonos de pie y defendamos nuestra familia y nuestro futuro. Demos testimonio de lo que pensamos que es verdadero. Porque mientras más fuerte se ponga la ideología del género, no puede vencer, porque la naturaleza humana, la razón y Dios son más fuertes. Les agradezco por su atención. Vielen Dank. Der Soziologin und Autorin Frau Gabriele Kubi, die uns ein breites Panorama, ein geschichtliches Panorama auch geöffnet hat, und hier das ganze Thema der Genderideologie. Das ist vielleicht eine der schwierigsten und ernstesten Probleme, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Denn es ist hier auch eine globalisierte Lebensströmung, die wir auch in Lateinamerika kennen. Wir finden sie überall in unserer Arbeit, an den Universitäten, sodass es ein Thema ist, das wirklich ganz, ganz wichtig ist in unserer heutigen Kultur und für unsere Sendung auch. Ich möchte Ihnen jetzt vorstellen, Frau, die Schwester Elena Lugo, und sie ist die Leiterin, die Direktorin des Zentrums für Bioethik Pater Josef Gentemich in Argentinien. Ich habe einige ihrer Seminare, die sie regelmäßig abhält, besucht. Sie macht eine ganz außergewöhnliche Arbeit und bildet Leute aus, Menschen aus. Ich lasse jetzt Frau Schwester Elena, Frau Dr. Lugo das Wort. Sie ist Professorin. Sie wird uns einige Gedanken über die Bioethik und den Zusammenhang mit der Genderideologie darstellen. Vielen Dank, Herr Valenzuela. Sehr geehrte Zuhörer, Sie können sich vorstellen, dass ich Spanisch sprechen werde. Diese Präsentation ist Frucht der bioethischen Reflexion, auch der Arbeit in der bioethischen Gruppe, in der ich zusammen mit Schwester Elena zusammenarbeite. Wir haben gerade gemerkt, dass die Gender-Ideologie der Wissenschaft ihre Orientierung an menschlichen Werten genommen hat. Zum Beispiel wird der Embryo als biologischer Organismus gesehen, das auch natürlich manipuliert werden kann. Und den menschlichen Werten wird die natürliche Basis genommen, sodass die Ehe, Familie, Mann, Frau sind nur noch kulturelle Konstrukte. Und das treibt hin auf eine mechanistische Dichotomie oder Polarisierung, die unser Vater bereits identifiziert hat durch seine Kinder und Töchter und Söhne heute. Die Frage, die ich mir stellen möchte und die ich auch mit Frau Dr. Kubi besprochen habe, als wir an diesem Nachmittag begonnen haben: Welche könnte die direkte Verbindung zwischen der Gender-Ideologie und der Bioethik sein? Das ist nicht etwas, was sehr offensichtlich scheint. Und wir sind zu einem Punkt gekommen, wo wir uns einig waren, beide, sowohl die Gender-Ideologie als auch die Bioethik, nehmen eine Dichotomie, eine Trennung, einen modernen Dualismus sehr ernst zwischen den wissenschaftlichen Daten, als Resultate des empirischen Studiums, der Wissenschaft zu eigen ist, und den ethischen Werten, als ob die ethischen Werte nur eine kulturelle Projizierung wären. Etwas, was vom historischen Moment abhängt, etwas, was abhängt vom gesellschaftlichen Konsens. Diesen Dualismus haben die Gender-Ideologie und die Bioethik gemeinsam. Aber, Achtung, Achtung, sie interpretieren es auf sehr unterschiedliche Weise, absolut gegensätzlicher Weise. Für die Gender-Ideologie funktioniert diese dualistische Polarität zwischen den zwischen den Gegebenheiten und den Werten eine Voraussetzung. Es ist eine Garantie, und eine Garantie, die ihre ideologischen Voraussetzungen noch bestätigt und gibt der Gender-Ideologie eine Macht auch über die Realität und erlaubt es. Denn für sie sind die Werte eigentlich nur gegeben durch einen sozialen Konsens. Und den kann man finden, je nach der eigenen Befindlichkeit. Dagegen ist für die Bioethik, erkennt gerade in dieser Polarität die Herausforderung, die sie als neue Disziplin auch erklärt und rechtfertigt. Eben eine neue Art und Weise, wie man die Dinge denken kann, als Theorie, als Praxis auch. Und diese Bioethik umfasst auch die gesamte Menschheit. Also werden wir jetzt noch präzisieren, was wir über die Gender-Ideologie gesagt haben. Die Gender-Ideologie nähert sich von dieser Dichotomie zwischen Natur, mit einem Blick auf die Natur, die etwas Neutrales ist, etwas, was keine besondere Bedeutung hat, was auch manipulierbar ist, das auch keine besondere eigene Zielrichtung hat. Auf der anderen Seite, die Kultur ist eine Quelle von Bedeutungen, aber die Kultur gesehen als Ausdruck des freien und schöpferischen Willens, nicht unbedingt des Einzelnen, aber Ausdruck der freien und schöpferischen Willens einer Gruppe, die durch einen Konsens festlegt, was wertvoll ist. Und damit ist die Gender-Ideologie, wenn sie sich also nicht mehr auf die Natur bezieht, fühlt sie uns zu einem freien, liberalen Humanismus, wo die Vision des Menschen eine ganz andere ist. Die freie, schöpferische Person, die die Realität manipulieren kann, ohne dass sie noch auf die Naturordnung schaut. In diesem Fall auch die Natur des eigenen Körpers. Ein Körper, die Sexualität ist, die reine, ist nur noch Biologie. Und angesichts dieses Menschenbildes, des Menschen, der seine Sexualität nur noch als Biologie ansieht und der dann auch festlegen kann, ob er sie ändern möchte, der Experimente machen kann, der viele Möglichkeiten hat, ob er Frau sein möchte oder Mann oder etwas dazwischen. Jetzt, dann sind wir mitten in der Gender-Ideologie. Dieser Wille zur Macht, die sieht man also auch ein Recht an, um festzulegen, was heißt denn Ehe und Familie, so wie der Staat ja auch festlegt, was jetzt Familie heißt, was er als Ehe ansieht oder was er auch nicht als Ehegemeinschaft ansieht. Die Reduzierung der menschlichen Natur auf ihre reine biologische Dimension. Und hier möchte ich mich schon besonders beziehen auf das, was uns Sorge macht von Seiten der Biologie. Nimmt dem Leben den Sinn, den eigenen ein Ziel. Es ist nur noch eine Funktion, es ist nur noch ein Mittel, um zu überlegen. Es verliert die Wahrheit, die Schönheit, das Gut, das menschliche Leben ist nur noch ein evolutionärer Prozess, kosmischer Prozess. Es löst sich vollkommen das Geistliche und das Natürliche. Oder man schlägt vor, also das Geistliche, das Gute, das Schöne, das Wahre ist zu erklären als ein Mittel, das nützlich ist, um zu überleben. Aber es gibt keinen Wert, der darüber hinausgehen würde, über diese Nützlichkeit. Das heißt, das menschliche Leben auch vom Ethischen her verliert seinen natürlichen Sinn. Es ist nicht mehr das Norm, es ist kein Kriterium mehr. Also das Leben ist keine Norm mehr, nach der ich mich richten muss. Wir sprechen immer von der Person. Der Körper als nur natürlicher Ausdruck ist nicht mehr interessant. Und es bleibt nur noch das Individuum als freies Subjekt, um zu bestimmen, was der Körper ist und was es mit seinem Körper tun kann. Gerade so, wie es ihm gefällt. Und so wird die Natur natürlich ausgesetzt der Manipulation. Es gibt keine Normen mehr und es kann auch benutzt werden. Und wir sind in der soziologischen Krise, von der Frau Kubi eben gesprochen hat. Das menschliche Verhalten wird reduziert auf die voluntaristische Ausübung der Freiheit des Individuums. Die Werte drücken aus, was jedes Individuum vorzieht. Und natürlich das Allgemeinwohl wird damit komplett ausgelöscht. Es ist alles abgeschnitten, der Geist von der Natur des Menschen. Es werden wohl allgemeine Regeln des Zusammenlebens definiert, aber diese Regeln sind nur protokollarischen Ursprungs. Sie haben keinen ethischen Wert mehr. Was kann die Bioethiker tun, die ja genau diesen Dualismus überwinden möchte? In Bezug auf die Gender-Ideologie. Zunächst muss man daran erinnern, dass die Bioethik in sich vielleicht keinen Beitrag gibt. Das ist ein System, um das zu sagen. Die Bioethik ist ein systematisches Studium. Es gibt verschiedene Disziplinen, die Aufmerksamkeit richten auf das menschliche Leben. Aber das pflanzliche, das menschliche und das tierische Leben, um aber zu schauen, dass das menschliche Tun, wenn es auf das Leben ausgerichtet ist, wirklich das Gute für den Menschen, das Wohl des Menschen im Blick hat und nicht das Böse. Also wir sprechen von der personalistischen Bioethik als einem neuen Humanismus, die Charakteristik hat, die ich Ihnen hier vorstellen möchte. Sie ist einmal interdisziplinär, dialogant, aufmerksam für die Gesamtheit des menschlichen Tuns und sie bringt die Menschen zusammen. Und die Gender-Ideologie. Und natürlich, wenn wir das hören, ist es klar, dass diese personalistische Beethoven komplett im Gegensatz zur Gender-Ideologie steht. Und diese fünf Charakteristika sind diejenigen, die mich ermutigen, Ihnen die personalistische Bioethik wirklich als eine Quelle für eine Antwort auf die Gender-Ideologie vorzustellen. Was heißt es? Die Bioethik ist interdisziplinär. Das heißt, sie ist sozusagen wie eine Achse. Sie kann die Biologie, die Psychologie, die Soziologie, die Politik sozusagen zusammenbinden und diesen Abgrund zwischen Wissenschaften und Werte zu überwinden. Denn sowohl die Wissenschaft wie auch die Werte haben als gemeinsamen Punkt die Person. Ohne Person gibt es keine Wissenschaft. Ohne Person gibt es keine Werte. Also wir kommen zurück zur Person, indem man also anerkennt, dass es grundlegende Werte gibt, die notwendig sind für die Realisierung der menschlichen Person. Und das ist egal, in welcher Zeit wir leben, die Kultur, die Würde der Person ist ein festes Faktum, steht auf einem klaren Fundament. Und wenn man das menschliche Leben als eine Gabe sieht, dann sind auch die Wahrheit, das Gute, das Schöne, der Familie, die soziale Gerechtigkeit, erkennen in dieser Würde der Person einen Bezugspunkt, der ganz wichtig ist. Die personalistische Bioethik als interdisziplinäre Wissenschaft sieht natürlich die menschliche Person nicht nur als Biologie, sondern als eine innere Struktur. Es gibt einen Sinn, es gibt einen Zweck, es gibt ein Gut, welches jedem menschlichen Tun auch entspricht. Eine objektive Ordnung steht dahinter. Die Existenz einer Realität, die von einer Intelligenz, die der Intelligenz des Menschen überlegen ist, und diese Ordnung wurde von dieser höheren Intelligenz sozusagen installiert. Was die Gender-Ideologie natürlich vollkommen ablehnt und deswegen auch die Natur rein biologisch sieht. Denn wenn die Natur wirklich eine Norm hat, dann muss man auch erklären, wer gab denn diese Norm der Natur? Und man müsste sich auf ein göttliches Sein beziehen und das ist natürlich für die Gender-Ideologie unmöglich. Und das heißt also, jede Person hat in sich selbst einen Wert und sie entzieht sich damit auch komplett dem kosmologischen Prozess der Evolution in einem gewissen Sinne. Das heißt, der Mensch ist nicht nur ein kulturelles Konstrukt. Es gibt keine Kultur ohne den Menschen. Aber die Neigungen des Menschen gehen über das reine Überleben hinaus. Wir schauen nun auf den zweiten Kriterium, die Bioethik als eine Fachwissenschaft, die in Dialog geht. Es gibt ja einen gemeinsamen Bezugspunkt, der zunächst einmal unabhängig ist, der objektiv ist, der als Ziel funktioniert, der Konsens auch erwirkt. Es gibt eine Öffnung vom Menschen her und beide Aspekte werden mit aufgenommen. Es gibt Leben, Friede, Liebe, das Gute, das nicht einfach abhängt von der menschlichen Natur, sondern das höhergestellte Werte sind. Und es gibt Neigungen, die nicht nur durch den Wunsch funktionieren. Wir sind ja keine Tiere, die nur aus Instinkt handeln, sondern wir werden auch von der Vernunft nochmal gesteuert, dass wir unsere Instinkte auch entsprechend leiten können. Und dann sprechen wir von Tugenden als Als Zusammenfassung können wir sagen, die Anerkennung dieser grundlegenden Güter, die in einem Konzept der Natur, das also eine Festigkeit hat, das kompatibel mit der Kreativität und der menschlichen Wahrheit ist, gibt Vertrauen und lässt jeden Bürger auch die Möglichkeit, die Bioethik erkennen als ein Instrument, um die Gender-Ideologie zu kritisieren und auch zu überwinden. Die Methode der Bioethik ist es eben, dies im Dialog zu tun, auch mit Respekt für jeden Beitrag. Harmonie zwischen den wissenschaftlichen Daten und den Werten. Wenn wir an den Menschen als das Subjekt denken, das etwas tut, dann ist es ein Subjekt, das eben auch, das sich auch verpflichtet, das sich auch hingibt, das auch etwas für den anderen tut. Und wenn wir denken an die Spiritualität des Liebesbündnisses, dann geht es auch darum, dass wir ein Bewusstsein haben von klaren Ideen, die uns auch helfen, entsprechend unsere Handlungen danach auszurichten. Unser Vater sagt, alles Große, das der menschliche Geist sich ausgedacht hat, alles, was wir entdeckt haben, was wir schöpferisch getan haben, müssen wir strukturieren in einem großen Plan des dreifaltigen Gottes. Der Kosmos ist ein Bild des dreifaltigen Gottes und die Sendung der Welt von morgen wird genau die Sendung, wird genannt deine Sendung heute und morgen sein. Wir möchten nicht der Maschine folgen, die uns benutzen möchte, sondern wir möchten Nachfolger Gottes sein und Nachfolger Christi. Vielen Dank, Professorin Frau Lugi, Frau Professorin Lugo. Ich glaube, Sie haben uns sehr klar dargestellt, was die Gender-Ideologie und die Bioethik gemeinsam, nicht gemeinsam haben, wie es da eine Verbindung gibt. Und ich möchte einen kurzen Kommentar noch abgeben. Die Gender-Ideologie, man muss es sagen, ist entstanden von Seiten der Frauen aus, von Simone de Beauvoir, wie Frau Kubi das ja auch gesagt hat. Die Person, man kann nicht sagen, man wird geboren als Frau oder Mann. Und Frau Professorin Lugo sagt etwas sehr Interessantes, das man vielleicht auch von der Genealogie noch retten kann und was auch ein Thema sein kann für eine Diskussion. Es gab eine Frau, die als Feministin auch bekannt war. Es war Edith Stein, die ein Buch geschrieben hat über die Frau, eine Frau, die unser Vater auch durch seine personalistische Vision, eine personalistisch-thomistische Vision, wo er eine große Beziehung auch zu hatte und die er sehr schätzte. Ich glaube, es wäre ein interessantes Thema, was man aufgreifen könnte. Das wollte ich nur Ihnen sagen. Und jetzt lasse ich das Wort unseren nächsten Vortragenden, Anna und Lorenzo Sammartino. Anna ist Biologin und Lorenzo ist Psychiater. Wie mein Sohn, der auch Psychiater ist, also das heißt, wir haben etwas gemeinsam. Das Wort geht jetzt an Sie. Wir möchten Ihnen danken für diese Gelegenheit und vor allen Dingen möchten wir in diesem Moment, der so wichtig ist für die Familie, für unsere Familie, wie es dieses Jubiläum ist, wenn auch die wissenschaftliche Untersuchung immer noch zu anderen Ergebnissen kommen kann, gibt es doch einen großen Unterschied zwischen beiden. Die geoffenbarte Wahrheit geht über die Wissenschaft hinaus. Die positive Wissenschaft negiert Teil der Realität. Die Moderne und die Postmoderne können nicht zur Seite lassen, explizit oder implizit, eine Dialektik, die durch Gegenüberstellung weitergeht, durch Gegensätze, die die sich widersprechen und die trennen. Alles, was der Liebe entgegensteht. Die Konsequenzen sieht man zum Beispiel eben im Bereich der Familie. Welche sind die Säulen der Vaterschaft, die alle Männer pflegen sollten? Jesus gibt die Antwort auf die Frage des Gesetzeslehrers über das Gebot, über das größte Gebot, sagt Jesus, du wirst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Kräften. Das ist das größte und das erste Gebot. Das zweite ist dem ersten ähnlich. Du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Von diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten ab. Wenn man Gott nicht liebt, kann man den Kindern das Modell von Jesus nicht weitergeben. Und andererseits, wenn der Vater sein Kind nicht liebt, wie sich selbst, wie liebt er dann sein Kind? Was muss jeder Vater in seinen Kindern sehen? Nur die Effizienz, die Leistungskraft und die Schwäche, die Krise, die Einsamkeit, die das Kind durchleben kann, auch die Sünde, die ihn abschließt von den anderen. Was sieht er? Was ist der goldene Faden, der die ganze geoffenbarte Wahrheit durchzieht? Die Barmherzigkeit. Gerade die Barmherzigkeit ist die große Abwesende in der Dialektik, die in der positivistischen Epistemologie geführt wird. Denn der Verstand hat kann die Barmherzigkeit nicht messen. Deswegen weist er sie ab. Es gibt kein Gewicht, das Gott werten kann. Auch nicht ein Gewicht, was die Barmherzigkeit messen kann. Das ist eben genau die trinitarische Form, die Gott hat, um den Menschen zu lieben. Sein Paradigma ist, durch das Opfer des Sohnes stirbt der Vater für diejenigen, die der Sohn erlöst. Welches ist das Bild des Vaters, was in der Welt herrscht? Im besten der Fälle der gerechte Vater, aber normalerweise ist es ein Vater, der alles durchgehen lässt. Wenn man Jesus nicht als Modell nimmt, wird man niemals zum Bild eines barmherzigen Vaters kommen, zu einem Vater, der seine Barmherzigkeit anbietet als Sauerteig, damit das Kind seine persönliche Identität entwickeln kann und sich mit Gott durch seinen Vater identifizieren kann. Überprüfen wir zum Beispiel das Gleichnis von der Ehebrecherin. Hier sehen wir die Barmherzigkeit Jesu. Jesus sagt ihr nicht, gut, das kann jedem passieren, wir sind alle nicht vollkommen, du kannst gehen. Nein. Sie hat verstanden, dass sie gesündigt hat und dass sie damit etwas Kostbares zerstört hat, dass sie das Wesen der Liebe zerstört hat, dass sie die Liebe selbst beleidigt hatte. Aber gleichzeitig ist der Vater, der Fleisch angenommen hat in Jesus, ihr die Tor zur Auferstehung geöffnet. Sie, so können wir uns das vorstellen, hat in ganz kurzen Sekunden, und sie hat das in sich selbst erlebt, den Traum von Ezechiel. Sie hat wie ein trockenes und verlassene Knochen gefühlt, und die Liebe des dreifaltigen Gottes in Jesus hat sie sozusagen neu leben lassen. So arbeitet, so wirkt die Barmherzigkeit. Der Blick des Vaters, der liebt, gibt dem Kind einen Ort im Leben und in der Welt, gerade demjenigen, der keinen noch hatte. Denn genau das Sein wird durch, gerade denn der Geliebte wird eins mit dem, den er liebt. Die Väterlichkeit ist, dass man dem Kind einen Raum in der Welt gibt, nicht einen physischen Raum, sondern ein Ethos, ihm eine Heimat geben, das in ihm im Herzen eines jeden Vaters erzeugt werden muss. Das Kind muss wissen, dass es einen Ort im Herzen seines barmherzigen Vaters hat. Im Prozess der Ausbildung eines elterlichen Ethos ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Kind praktisch den Mann zum Vater macht. Dieser qualitative Sprung ist von einer solchen Größe, dass er sich der menschlichen Willen entzieht. Man kann sagen, dass so wie die Erzeugung die Rasse erhält, bedient sich Gott der Kinder, um seine Väterlichkeit in der Geschichte aufrechtzuerhalten. Wenn in jedem Menschen Christus ist, dann ist in jedem Vater auch ein Bild Gottes des Vaters. Die Vaterschaft ist eine vitale Entwicklung, die sich vollendet in dem Maße, als die Zeit vergeht. Es gibt einen großen Abgrund zwischen der Emotion, die man empfunden hat, wenn man hört, ich bin schwanger, und dem Moment, wo der Sohn oder die Tochter sagt, Papa. Dieses Wort öffnet einen Weg in der Geschichte. Es weckt unerwartete Kräfte, einen nie gekannten Wagemut, eine unerwartete Fähigkeit auch zum Opfer. Die Väterlichkeit lässt auch Momente von großer Angst durchleben, von Ängsten, die unüberwindbar scheinen, von unbeschreiblichem Schmerz, aber es gibt nichts Wichtigeres für einen Vater als seine Kinder. Von dem Moment an, wo man Vater wird, entwickelt der Mann ein neues Ethos. Seine Beziehung mit der Frau, mit der Ehefrau ändert sich. Die Beziehung, die er zu seiner Umwelt hatte, ändert sich. Und sie wird betrachtet in der Perspektive, was hat diese Umwelt zu tun mit meinem Kind. Die Sorge auch um den Lebensunterhalt, die Lebensqualität der Familie, auch das Interesse für die persönliche Gesundheit kann geweckt werden, genau durch das Kind. In seinem Innern wird wach eine Gefühle wach, die wachsen in dem Maße, als das Kind ihn als Vater erkennt. Und es wird deutlich durch das Interesse an dem Neugeborenen, am Ton der Stimme, den Worten, die er benutzt, den Wunsch, das Kind in den Armen zu halten und die wachsende Bedeutung, die das Kind in seinem Leben bekommt, wo andere Interessen hinten anstellen müssen jetzt. Man kann sagen, dass das neugeborene Kind sozusagen der Sprecher von einem Ruf der Natur ist, der im Mann die Hochherzigkeit, die Hingabe, die Großzügigkeit und die Barmherzigkeit weckt. Mit dem Geburt des ersten Kindes erleidet der Mann praktisch eine kopernikanische Wende. Er schaut nicht mehr nur auf sich selbst und schaut auf den anderen. Von diesem Moment und bis in eine Ewigkeit wird er nicht mehr sein, was er war. Er hat eine neue Natur bekommen. Er ist Vater. Es ist offensichtlich, dass dieser Wandel ganz für alle typisch ist, dem Menschen eigen ist. Jeder normale Mann ist vorbereitet, um die Qualitäten zu entwickeln, die es ihm erlauben, ein Kind zu haben. Zu diesem natürlichen Erbe kommt alles, was im Laufe des Lebens im Mann gesät ist. Das Ethos, was angeboten wird, ist geprägt von den Traditionen, den Guten und den Schlechten. Die Geste und Worte tragen seinen persönlichen Stempel. Er drückt ja sein Inneres aus in dem, was er tut und sagt. Lüge, Hass, Egoismus, Genusssucht zum Beispiel, vergiften natürlich das Verhalten und beeinflussen auch das Innere des Kindes. Dasselbe aber passiert auch mit der Hochherzigkeit, mit der Geduld, mit der Reinheit, mit der Barmherzigkeit. Das heißt, jeder Vater ist verantwortlich für die Qualität des väterlichen Ethos, das er seinem Kind gibt, weitervermittelt und man kann sogar sagen, dass seine Enkel bekommen werden. Darum, auch wie man den Verstand schult, so muss auch das väterliche Ethos geschult werden und es mit dem Guten, dem Wahren und dem Schönen prägen. Alle Väter müssen danach streben, so vollkommen sein, wie es der Vater im Himmel ist. Er ist das Modell. Und damit wir ihn kennenlernen durften, hat er seinen Sohn Mensch werden lassen. Im Ethos Jesu offenbart sich uns die unendliche Hingabe. Sein Leben ist das Paradigma des Vaters. Er stirbt zum Wohl seiner Kinder. Ein Vater stirbt für ein Kind jedes Mal, wenn er auf sich selbst verzichtet, auch in den kleinen Details. Zum Beispiel, wenn das Kind ihm etwas fragt, er nicht mehr liest oder nicht mehr fernsieht, um dem Kind in die Augen zu schauen. Wie kann man dieses väterliche Ethos entwickeln? Da durch Handlungen wird unser Inneres äußerlich deutlich. Also müssen wir danach streben, uns von jedem Egoismus frei zu machen, damit wir durch unsere Handlungen das Kind lernen kann, was in sich gut ist und was für es selbst gut ist. Darum müssen wir uns frei machen von den Lastern, die unsere Werteskala beschädigen und die sich durch bestimmte Verhaltensweise vermitteln, wie zum Beispiel der Hedonismus, der Materialismus und der Individualismus. In diese geistliche Arbeit ist ganz wichtig ist hier das Streben nach Keuschheit, denn Keuschheit ist die geistliche Energie, die die Liebe vom Egoismus befreit und von der Aggressivität befreit. Die Väterlichkeit ist keine Option, sie ist eine verpflichtende Etappe der spirituellen Entwicklung des Mannes. Zuerst muss er ein guter Sohn sein, um so zu lernen, ein guter Vater zu werden. Und um ein solches Ethos zu entwickeln, das ihn Jesus ähnlich macht. Christus ist der unvermeidbare Schritt, um zum Vater zu kommen. So, vielleicht kann er dann am Ende seiner Tage verstehen, dass in diesem Ort, wo er seine Kinder aufgenommen hat, der dreifaltige Gott durch ihn hat wirken dürfen. Vielen Dank, Anna und Lorenzo, die uns eingeführt haben in diese nicht nur intellektuelle, sondern auch auch gemüthafte Aspekte der Elternschaft, der Identität von Mann und Frau. Ich möchte eine erste Frage stellen, denn ich glaube, später werden Sie Fragen stellen. Ich denke, wir erleben zurzeit die Synode der Familie in Rom. Wir haben eine wunderbare Vorstellung gehabt von einem der Themen, das in dieser Synode bearbeitet werden, nämlich die Gender-Ideologie. Die Frage, die ich gerne in drei stellen möchte, ist die folgende. Die Frage, Papst Franziskus möchte sie allen Christen vielleicht stellen, und ich glaube, es fordert uns auch besonders heraus. Wie hat unser Vater in einer Welt, die nicht mehr christlich ist, in einer Kultur, die nicht mehr christlich ist, man spricht von einer nachchristlichen Zeit, vor allen Dingen in Europa, aber auch in Lateinamerika, wie können wir herausgehen und uns verbinden mit Menschen, die anders denken? Ich denke, auch die ersten Christen waren in der gleichen Situation. Welches ist die Pädagogik, die Strategie, damit wir diese Beiträge jetzt gehört haben, damit wir sie in die Welt auch tragen können. Schönstatt ist ein Kreuzzug für das organische Denken, Lieben und Leben in die Kirche hinein und in die Welt hinein. Aber wenn wir das sagen, einem Homosexuellen oder einem sagt das gar nicht, der sagt, was redet der da? Wir brauchen Strategien, wie können wir das in eine Welt tragen, die eine neue Evangelisierung braucht. Ich stelle allen drei diese Fragen und ich möchte beginnen mit den letzten und dann den anderen stellen. Okay? Wir müssen uns kurz fassen, denn Josef Wieland schaut schon auf mich und sagt, die Stunde ist vorbei. Stimmt's? Noch 10 Minuten haben wir. Gut. Das ist ein Thema, über das wir viel sprechen als Ehepaar. Und ich glaube, ich darf antworten. Für uns scheint es, dass die einzige Form, wie wir die Welt verändern können, indem wir unser eigenes Herz verändern. Wenn wir unser Herz verändern, wenn wir lieben, damit so wir als Beispiel, als Modellfälle das Evangelium, die Wahrheit, das Leben durch unser Verhalten, nicht durch unsere Worte, durch das, was wir tun, dass wir das der Welt weitergeben. Denn die Welt ist müde geworden der Worte. Deswegen ist die einzige Art und Weise, wie wir ankommen können, dass sie Ehepaare erleben, die sich lieben. Männer, die wirklich Männer sind, die modellhaft Männer sind. Frauen, die modellhaft Frauen sind. Weiblich, die modellhaft ihre Weiblichkeit leben. Aber nicht durch das, was sie sagen, sondern durch ihr Leben. Es ist das Leben. Das Leben ist das Evangelium des 21. Jahrhunderts. Schwester Lugo, ich bin ganz einverstanden mit der Bedeutung, der Wichtigkeit des Erlebnisses, des Modells. Das ist fundamental. Aber wir müssen auch anerkennen, dass das Wort unsere Form ist, wie wir uns wie wir kommunizieren. Was tun wir, wenn die Umstände Worte von uns erfordern? Strategisch, durch meine akademische Erfahrung, würde ich Folgendes vorschlagen. Wenn wir uns eine Haltung gegenüberstehen, die unserer ganz entgegengesetzt ist, die falsch ist, die wir als widersprüchlich empfinden, dann können wir fragen, was steht denn dahinter? Denn hinter jeder Irrtum, hinter jedem unter jedem Gesichtspunkt versteckt sich eine Teilwahrheit, manchmal eine Motivation, die vielleicht es auch wert ist, von uns auch geschätzt zu werden. Diese Perspektive ist wichtig, um einen Dialog auch zu beginnen. Was steht denn dahinter von dem, was mir als ganz merkwürdig erscheint? Das Retten, diese Wahrheit, die dahinter steckt, die edle Motivation, die dahinter steht, und dann in den Dialog eintreten. Das ist eine Zeit, das ist etwas, was zu der Strategie gehört. Mehr kann ich leider jetzt nicht sagen. Muchos de nosotros tal vez ven con mucha preocupación lo que pasa en Roma, el caos, los obispos que luchan entre ellos. Una palabra importante es gradualismo, y con esta palabra gradualismo se trata de decir hoy en día, en este tiempo postcristiano, tenemos que reducir cosas, no podemos presentar nuestras verdades con todo lo que inhieren. Y hay una gran corriente en el mundo de callar algo de la verdad. Con el Papa Benedicto no teníamos esa preocupación. Ahora tenemos que tener esa preocupación. Y creo que en esa lucha de poderes en la cual nos encontramos, ya no deciden los argumentos, sino que decide el poder. Y en esta lucha de poderes es central que guardemos la verdad sobre el hombre. Se trata de la verdad y solamente si conservamos la verdad, está la luz que irradia hacia los otros hombres. No creo que en esta comunidad de consumo en la cual estamos viviendo, aquí en el occidente, yo creo que habrá grandes transformaciones para nosotros, grandes cambios, y allí las personas humanas van a buscar la luz, van a buscar a las familias, los hombres, las personas humanas que nos ayudan a vivir. Y para ello, ahora tenemos que pasar por el desierto y mantener la verdad que el padre Kentenich nos dijo cómo la podemos vivir. Muchas gracias. Ich danke herzlich Frau den Teilnehmern des Podiums. Ich glaube, wir sind mit einer großen Aufgabe nach Hause gegangen. Hier, Frau Dr. Kubi hat uns gesagt, es ist wesentlich, dass wir klare Ideen haben. Und unser Vater hat gesagt, man braucht klare Ideen, denn es geht um die Seinsordnung, die zurzeit zerstört wird. Aber auch auf der anderen Seite, ohne unwiderstehliche Zeugnisse kommt das Wort nicht an. Und Frau Dr. Lugo, und wir müssen eine Pädagogik da haben, wie wir unsere Ideen auch weiter vermitteln können. So wie der Papst Franziskus gesagt hat, leider gibt es heute nicht nur eine verlorenes Schaf, sondern 99 verlorene Schafe und ein einziges Schaf, das noch bei uns ist. Wir müssen also jetzt die 99 verlorenen Schafe suchen gehen in der Kraft der 100 Jahre unseres Liebesbündnisses und auf die Zukunft schauen mit großer Kraft und mit großer Hoffnung aufgrund der Sendung, die der Vater uns geschenkt hat. Vielen Dank allen. Und die Bücher von Frau Dr. Kubi können hier auch erworben werden. Hinten am Büchertisch. Und ein großer Applaus für unsere drei Podiumsteilnehmer. Ich habe jetzt die ganze Zeit andere Dinge gemacht. Muchas gracias a nuestro moderador, porque la familia Jensen está participando en el sínodo como auditores. Creo que miramos nuestro padre fundador y no es ninguna casualidad que él esté aquí delante de nuestra carpa. No es una decoración, sino que es esencial para nosotros, para nuestra carpa de familia. Y los invito a conocer también el resto de nuestra carpa. Das ist ja nur furchtbar. Das ist ja sowas von schlimm. Horrible, horrible, horrible. Von daher, also ich bin jetzt wirklich, und jetzt gleich nochmal nur ins Spanische, also ich bin,
ja, ich war gerade oben,
weil die Frau, das ist echt verrückt, gell? Ja, genau, auf Jugendforum. War das besser, war das gut?
Ja. Ja, die haben sich auch gut an der Zeit gehalten.
Ah ja, nee, ja.
Das war eine kurze Sache. Auch die Thematik ist natürlich.
Gut, die Thematik ist ja zum Teil auch echt komplex.
Und wenn sie da loslegen, das ist ja Wahnsinn.
Und die legen halt mit ihren Papieren los, zack, zack, zack. Ich meine, das letzte, das war einfach, gell? Aber die anderen zwei, Mama mia.
Und jetzt machen sie weiter.
Und jetzt mache ich weiter. Ich bin verrückt, gell? Also ich gebe es ja zu, ich bin auch endlich fertig, gell? Also ich brauche heute Abend, glaube ich, nichts mehr, weil heute Morgen habe ich auch schon übersetzt. Lehrer stark machen. Also jetzt ist doch echt bei mir langsam, merke ich. Und es ist ein Unterschied, ich tue sonst sehr viel Dialoge übersetzen.
Das ist was anderes als hier thematische
Übersetzungen. Und die thematischen Übersetzungen, ohne das Konzept vorher in der Sprache schon zu haben, das ist wirklich, also es geht alles.
Hast du was wir jetzt bekommen?
Nee, ich habe nichts bekommen.
Ich auch nicht.
Gar nichts.
Hi!
Lieber Mark? Ja, wie
Thank you.
alles weg. Das ist ja echt süß.
Das
ist schon, ja, aber das ist natürlich jetzt wirklich, gell? Und die anderen haben gar nichts. Also, weil ich jetzt ins Spanisch zu übersetzen, das ist, also, wenn das thematisch ist, ist es halt schon schwierig.
Ist schwierig,
weil ich halt gar nichts habe, gell?
Ja, ja.
Also, das ist wirklich schwierig. Das habe ich auch sonst früher nicht
gemacht. Also, das ist von der Frau Kubi, oder?
Nein, das ist von der Frau Kubi.
Ah, du meinst von denen da
von
jetzt?
Von denen habe ich gar nichts. Null, gell?
Also, ich habe allen Foren Chefs gesagt, ihr müsst die auffordern, dass die ihre Texte abliefern.
Ja, ja. Ja, ja.
Weil das, ich war, für die Übersetzer ist es katastrophal. Ja.
Also bei der Frau Kubi war ich Gott froh. Unser Pater Alejandro hat mir eine super Übersetzung gemacht, sodass ich da einfach mit konnte.
Ja.
Und das war wirklich gut. Und von der Frau Schwester Elena ist grundsätzlich das Thema ist halt schwierig. Also
Gut, und sie spricht natürlich philosophisch.
Und philosophisch,
also sie hat eine sehr stark philosophisch.
Ja, ja.
Ich wollte eigentlich die andere Schwester haben, die Sekretärin ist. Aber du kannst nicht die Chefin da.
Geht nicht, klar.
Ja.
Also es ist philosophisch ganz gut, aber das Publikum ist da gar nicht mitgekommen.
Ja.
Aber da war es dann gut, dass das Ehepaar so normal gesprochen hat.
Ja.
Also halt, wo man gut, wo man wusste, ich weiß, was sie sagen, ich verstehe es, gell? Von daher.
Ja.
Das ist dann schon prima. Weil jetzt, ich muss mal fragen, die reden heute nicht alle Deutsch, das soll alles in Spanisch sein?
Alles in Spanisch, ja.
Aber sehr schön, weil das ist dann schon eine echte Herausforderung.
Aber die reden normal, ich meine, du kennst ja den Klaus Glas.
Ja, der redet normal, also wenn er nämlich anfängt mit so super, was weiß ich was, psychologischen, da kenne ich mich in Spanisch nur dezent aus, gell?
Ja, ja.
Das ist halt nicht meine Muttersprache, das muss man doch klar sagen. Jetzt zum Schluss zum Beispiel, wenn die dann reden, das geht auch gut in Spanisch, ist gar nicht das Thema, gell?
Ja, ja.
Wobei man merkt schon, das ist auch klar, ins Deutsche ist natürlich das Fließen ganz klar.
Ja, ja. Ja, ja.
Weil dann erfindet man auch nochmal schnell was.
Ja, ja.
Das
ist klar.
Das ist so.
Also jetzt ist Busse oben und aber du siehst schon, die machen einen Talk und keine.
Das ist nochmal anders.
Da kommt es auch nicht so sehr drauf an, dass das jetzt was.
Es ist nicht so ein bisschen
schwierig. Da bin ich immer ganz frei. Du, wenn ich den Sinn einigermaßen verstanden habe, dann mach
ich. Ist es gut, die Leute, mehr geht halt nicht, gell? Wobei, also selbst bei ganz professionellen Übersetzern wird es manchmal auch nicht besser, je nachdem, wenn sie dem Thema verheiratet sind, gell?
Ja.
Nee, man merkt
ist schon
also,
jemand da drüben?
Die Schwester Marion war eben da.
Okay, dann guck ich mal.
Die ist ja auch ganz professionell.
Thank you.
waren eben auch schon hier, oder?
Ich war eben auch schon hier, ja, genau.
Das Erste, was gesagt wurde auf dem einen Mikrofon, ja. Kam das hier hinten an?
Also das Allererste kam an. Also das war, was man ganz schlecht verstanden hat. Das Erste kam gut an. Immer was der Moderator da gesagt hat, der Herr Valenzuela, dieses Mikrofon war perfekt. Was dann auch weitergegeben wurde an die Frau Dr. Kuh, die Frau Kubi da. Das war prima. Und nachher die Leute auch.
Ich bin
auch
wieder hier.
Das Ehepaar hat man auch gut verstanden. Das war vor allen Dingen dieses eine Mikrofon von der Frau Kubi am Anfang. Da haben wir alle gesagt, dann kommt, hier, Entschuldigung.